dieser Schweigemarsch wird ja organisiert vom Verein Lebensrecht Sachsen. Wenn du mir jetzt nochmal erklären könntest in den nächsten Minuten, was hinter diesem Verein Lebensrecht Sachsen eigentlich steckt.
Lebensrecht Sachsen ist ein Verein, der wurde letztes Jahr gegründet und der wurde ausschließlich dafür gegründet, um in Annaberg-Buchholz im sächsischen Erzgebirge einmal im Jahr den sogenannten Schweigemarsch für das Leben anzuzetteln. Das ist ein Verein, der in erster Linie nur dazu dient. Es gibt diese Demonstration, also diesen sogenannten Schweigemarsch, aber schon länger. Also jetzt sogar schon seit 8 Jahren, seit 2010. Und bis vorletztes Jahr wurde der organisiert von der CDL, also der Gruppe Christdemokraten für das Leben. Und das ist eine Arbeitsgemeinschaft in der sächsischen CDU. Also aus der Ecke kommt dieser Schweigemarsch eigentlich. Und es sind auch immer noch dieselben Leute. Also maßgeblich ist da zu nennen Thomas Schneider. Das ist ein sehr rechter evangelikaler Christ aus dem Erzgebirge. Der war mal Mitglied der CDU, hat da eben auch unter anderem die Aktion Linkstrend Stoppen gegründet, was auch immer das sein soll, der Linkstrend in der sächsischen CDU. Also ich persönlich habe davon noch nicht so viel gesehen. Mittlerweile ist er aus der CDU ausgetreten und aber weiterhin immer noch Organisator und Anmelder vom Schweigemarsch, jetzt eben unter einem neuen Banner. Das heißt, offiziell ist der Schweigemarsch jetzt nicht mehr Teil von irgendeiner parteipolitischen Gruppe, aber natürlich finden sich da immer noch die alten CDU-Leute, genauso wie auch eine Menge Evangelikale, also fundamentalistische ChristInnen und eine ganze Menge Menschen, die politisch noch rechts von der sächsischen CDU stehen.
Du bist ja jetzt Teil von der Gegenmobilisierung, die ja auch schon seit einigen Jahren, ich glaube 3 Jahren, gegenmobilisiert. Ist das richtig? Jetzt das dritte Jahr?
Genau, ja.
Genau. Was hat sich denn da in den 3 Jahren entwickelt? Welche Erfolge habt ihr denn bisher mit dieser Gegenmobilisierung zum Schweigemarsch erreicht?
Also angefangen hat das Ganze vor 3 Jahren mit so sehr spontanen Protesten. Da war es eben schon mehrere Jahre so, dass der Schweigemarsch durch Annaberg-Buchholz gelaufen ist und es eigentlich keinen Protest vor Ort gab. Das heißt, vor 3 Jahren haben sich dann AktivistInnen vor allem aus Leipzig und Dresden das erste Mal zusammengeschlossen und sind spontan dahin gefahren, um ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen. Seit 3 Jahren gibt es jetzt eine organisierte und angemeldete Gegendemo. Ein Erfolg, ganz banal, ist natürlich, dass wir immer mehr geworden sind im Laufe der Jahre. Also letztes Jahr waren wir so ungefähr 400, 450 Menschen bei der Gegendemo. Und außerdem werden auch die Gruppen und die Fläche, in der wir mobilisieren, größer. Also letztes Jahr ging es dann auch erstmals über Sachsen hinaus. Es sind Gruppen dazugekommen, auch aus Halle zum Beispiel, Queer Einsteigen oder auch Gruppen aus Jena. Seit letztem Jahr gibt es sogar einen Bus, der aus Berlin kommt, also Leute, die von Berlin aus zur Demo kommen und uns da unterstützen. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass wir die Auseinandersetzung mit dem Thema Abtreibung weiter vorangetrieben haben. Wir machen ja nicht nur die Demo, sondern wir machen immer auch eine ganze Menge inhaltliche Veranstaltungen, also Mobi-Veranstaltungen, aber auch welche, die thematisch passen. Und dieses Jahr haben wir viele Veranstaltungen gemacht zum Thema Familie. Zum Beispiel eine Veranstaltung zum Thema Regenbogenfamilien in Plauen und in mehreren Städten auch, unter anderem in Leipzig und in Jena, ein Vortrag zum Thema Kritik des Familismus mit Gisela Notz. Das heißt, wir bieten natürlich, abgesehen jetzt von der Demo, auch die Möglichkeit, inhaltlich alles zu diskutieren, was mit sexueller Selbstbestimmung und persönlicher Selbstbestimmung zusammenhängt.
Annaberg, das liegt ja in Sachsen und das Traurige mittlerweile in Sachsen ist ja, dass man das immer wieder stärker assoziiert mit Mobilisierungen von rechts. Ihr stellt euch nun zivilgesellschaftlich eben dagegen. Fragt man sich trotzdem, welche Rolle da jetzt die Politik vor Ort in Sachsen, vielleicht auch in Annaberg einnimmt. Habt ihr da irgendwie politische Unterstützung mal erfahren in den letzten Jahren in Bezug auf eure Gegenmobilisierung oder Mobilisierung gegen diesen Schweigemarsch?
Also es gibt natürlich Einzelpersonen oder kleine Gruppen in verschiedenen Parteien, die mitlaufen, die uns unterstützen. Wir werden auch finanziell so ein bisschen unterstützt, vor allem für die ganzen inhaltlichen Veranstaltungen, die wir im Vorhinein machen, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und von der Heinrich-Böll-Stiftung. Es ist aber jetzt nicht so, dass Parteigruppen Teil vom Bündnis sind. momentan. Es hat also, ich weiß nicht, ob wir das komplett ausschließen würden. Ich glaube, das müssten wir kontrovers diskutieren, ob wir das wollen. Aber momentan hat da auch noch niemand gefragt. Ich weiß aber, dass es Leute gibt, gerade zum Beispiel auch von der Linken oder von der SPD aus Annaberg und Umgebung, die auch auf die Gegendemo gehen und uns da einfach mit ihrer Anwesenheit unterstützen.
Du hast jetzt gesagt, diese Veranstaltung, diesen Schweigemarsch organisiert haben, also die von Lebensrecht Sachsen sind einerseits christliche Fundamentalisten, andererseits auch Leute, die sich öffentlich auch zu rechten Gedanken gut bekennen. Frage ich mich, wieso eigentlich das Thema Schwangerschaftsabbruch jetzt so ein Thema von Neonazis ist, beziehungsweise rechten Organisationen oder sogar rechten Politikern?
Ja, das ist interessant, weil im Prinzip kann man da so Verbindungen ziehen bis in die Nazi-Zeit. So ein bekanntes Muster in rechter und in völkischer Argumentation ist ja, wir müssen das deutsche Volk schützen, wir müssen die deutsche Familie schützen, also die heterosexuelle Kleinfamilie mit Mann, Frau und Kindern und möglichst vielen deutschen Kindern. Und in dem Zusammenhang ist natürlich alles, was an diesem Bild kratzt, den Rechten, den völkischen FundamentalistInnen ein Dorn im Auge. Das heißt, wenn Menschen selbst entscheiden, wie viele Kinder sie bekommen oder welche Kinder sie auch nicht bekommen, dann stört das in ihren Augen so dieses Bild von der glücklichen deutschen Kleinfamilie. Und das ist tatsächlich auch eine Argumentation, die sich schon bei den Nazis, also im Nationalsozialismus, findet. Die Nazis haben dann irgendwann im Verlauf des Krieges, ich glaube 43 war das, Abtreibung, die sowieso schon unter Strafe stand, mit der Todesstrafe belegt. Allerdings nur, wenn sogenannte arische Frauen abgetrieben haben. Wenn Frauen, die diskriminierten Minderheiten angehört haben, abgetrieben haben oder Behinderte und so weiter und so fort, dann war das für die Nazis kein Problem. Beziehungsweise viele Leute wurden ja auch zwangssterilisiert im Nationalsozialismus. Und heute findet sich das gleiche Muster immer noch so ein bisschen in dieser Argumentation. Ne? Also es geht darum, dass die Deutschen mehr Kinder bekommen und das deutsche Volk schützen und im Umkehrschluss, dass Leute, die da nicht dazugezählt werden, also zum Beispiel Geflüchtete oder andere Migranten oder People of Color, dass die möglichst wenige Kinder bekommen oder möglichst gar nicht anwesend sind.
Nun haben wir schon festgestellt, es gibt zum Thema Abtreibung bzw. Abtreibungsgegner, gibt es Überschneidungspunkte von rechten Fundamentalisten und christlichen Fundamentalisten. Und wenn man jetzt mal außerhalb von Deutschland guckt, sich die Situation da anschaut, dann ist ein so ein Beispiel Polen, was mir einfallen würde. Und in Polen drohte ja letztes Jahr eine Verschärfung des ohnehin schon sehr konservativen und auch restriktiven Abtreibungsgesetzes. Also Abtreibung sollte im letzten Jahr verboten werden in Polen und Zuwiderhandlungen mit Haftstrafen bis zu 5 Jahren bestraft werden. Dagegen protestierten dann hunderttausende Frauen auf Polens Straßen, auch mit einem gewissen Erfolg. Also das polnische Parlament hat ja daraufhin das umstrittene Gesetz gestoppt. Vorerst hieß es damals, das ist also ein Jahr lang her. Wie sieht denn die jetzige Situation in Polen aus diesbezüglich?
Ja, also jetzt, soweit ich das mitbekommen kann, ist natürlich der Protest erstmal ein bisschen abgeflaut. Wie du schon gesagt hast, also die Bewegung hatte einen riesigen Erfolg. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die gesetzliche Lage ist auch jetzt in Polen wirklich schlimm und auch sogar noch schlimmer als in Deutschland. Also in Polen ist es so, dass eine Abtreibung nach wie vor nur möglich ist, wenn die Schwangerschaft die Gesundheit des schwangeren Menschen bedroht oder beziehungsweise die Gesundheit und das Leben der schwangeren Person bedroht oder wenn sie die Folge von einer Vergewaltigung ist oder wenn der Fötus irgendwie diagnostiziert wird als behindert oder krank. Das heißt, einfach der Wunsch, nicht schwanger zu sein oder kein Kind zu bekommen, kein Kind zu erziehen, das ist in Polen nichts, was eine Abtreibung rechtfertigt. Und das ist nach wie vor so. Deswegen gibt es auch nach wie vor viele Frauen oder viele Menschen aus Polen, die ungewollt schwanger sind, die zum Beispiel nach Deutschland kommen, um Schwangerschaftsabbrüche durchführen zu lassen. Und ansonsten sehen wir ja auch, was die polnische Zivilgesellschaft angeht, dass die Regierung zwar in diesem konkreten Gesetz gestoppt wurde, das nicht durchsetzen konnte, aber auf anderen Ebenen ja weiterhin den Rechtsstaat einschränkt, die Versammlungsfreiheit einschränkt und sich in eine sehr autoritäre Richtung entwickelt.
Wir haben schon gesagt, es protestierten damals sehr viele Frauen gegen die Verschärfungen, noch die zusätzlichen Verschärfungen gegen das Abtreibungsgesetz. Mir ist damals aufgefallen, dass es zum Teil etwas ältere Frauen waren, die dagegen protestiert haben. Das heißt, ältere Frauen vielleicht, die noch so ein Stück weit die 68er-Bewegung vielleicht mitgenommen haben. Und die Jüngeren, die waren da größtenteils schon etwas konservativer eingestellt, was man jetzt, glaube ich, gar nicht so vermutet hätte. Da frage ich mich, ob eine dauerhafte rechtskonservative Politik wirklich so einen Einfluss auf die nächsten Generationen hat. Woher kommt denn deiner Meinung nach diese sehr kritische Haltung der jüngeren Generation in Polen jetzt zum Beispiel gegenüber Abtreibungen?
Also in Polen kann ich das wirklich nicht sagen, ne? Also generell ist es aber ja auch ein Phänomen, was sich in Deutschland, vor allem in Ostdeutschland, beobachten lässt, dass tatsächlich unter den jüngeren Leuten zum Beispiel mehr Menschen explizit menschenfeindlichen, rechtsradikalen Aussagen zustimmen als unter den älteren. Ich glaube, das hat einerseits was damit zu tun, dass so Jahrzehnte von konservativer Politik die Leute auch prägen, die damit aufwachsen. Und ich glaube, es hat andererseits was damit zu tun, dass wir in den Bewegungen vielleicht auch so ein bisschen bequem geworden sind. Also wenn ich jetzt gerade an die Situation vom Paragraphen 218, also dem Abtreibungsparagraphen im Strafgesetzbuch denke, in Deutschland ist das ein Thema, bei dem viele denken, naja, es ist ein bisschen abgehakt oder es geht ja schon irgendwie. Ich muss zwar diese Zwangsberatung machen und ich muss die Abtreibung meistens selber bezahlen, aber es ist schon irgendwie möglich. Ja, also ich glaube, viele Leute haben sich auch gewissermaßen mit dem Status quo arrangiert, obwohl der überhaupt nicht zufriedenstellend ist. Und deswegen ist die Empörung jetzt auch weniger groß als in den 70ern bei den jungen Leuten. Aber bei den älteren Leuten erlebe ich es auch so, wie du das sagst, dass eben wirklich auch Frauen mit uns auf die Straße gehen, die sagen, na, ich hab schon vor 40 Jahren gegen den gleichen Scheiß protestiert. Ich möchte eigentlich gerne mal frei haben.
Wir haben auch schon erwähnt, dass nicht nur von rechts es eine Rolle spielt, dass Abtreibung gegenüber sich konservativ eingestellt wird oder versucht wird, Abtreibungen zu verbieten, Frauen gegenüber ja da Vorurteile aufkommen, diese auch bestraft werden sollten, dass alles schlecht geredet wird, diese Entscheidungsfreiheit, diese Selbstbestimmung der Frau. Sonst kommt auch viel von christlicher Seite. Welche Rolle spielt denn da auch immer noch die Kirche?
Die großen christlichen Kirchen stehen Abtreibungen grundsätzlich ablehnend gegenüber. Vor allem einerseits die katholische Kirche und was dann in Annaberg ganz besonders wichtig ist, auch die evangelikalen Kreise, also die fundamentalistischen Kreise in der evangelischen Kirche. Dahinter steckt eben die Auffassung einerseits, dass menschliches Leben immer schützenswert ist, ganz egal, in welchem Stadium sich das befindet, auch wenn das Wesen irgendwie nur aus 4 Zellen besteht, ist es in dieser Ideologie ist es ja schon beseelt und deswegen irgendwie wertvoll, beziehungsweise auch wichtiger als die schwangere Person, in deren Körper das gerade lebt. Und auf der anderen Seite spielt natürlich da auch so eine Unterwerfung unter Gottes Willen mit rein. Also ich habe auf dem sogenannten 1000-Kreuze-Marsch in Berlin vor 2 Jahren eine junge Demonstrantin von der christlich-fundamentalistischen Seite getroffen. Und die hatte auf ihrem Bauch geschrieben, mein Bauch gehört Jesus. Das hat mich erstmal so sehr geschockt einerseits, dass ich so dachte, oh krass, ja, also deine Auffassung ist, dass du über deinen Körper nicht selber bestimmen darfst, weil du dich mit Haut und Haar und allem Gott unterwerfen musst. Und das ist natürlich auch eine sehr mächtige Ideologie. Ich habe kein Problem damit, wenn Leute das selber für sich entscheiden und sich da von einem wie auch immer gearteten Glauben leiten lassen in ihren persönlichen Entscheidungen darüber, ob sie jetzt Kinder bekommen oder nicht. Aber ich habe ein Problem damit, wenn jemand von mir verlangt, ich sollte mich deren Gott unterwerfen. Und das ist ja das, was christliche FundamentalistInnen tun. Also sie wollen eine Gesellschaft haben, die sich an ihren religiösen Regeln orientiert.
Diese Szene von kirchlichen Gegnern von Abtreibung, die ist ja auch sehr groß aufgestellt in den USA zum Beispiel. Die bezeichnen sich da, wie du es auch schon angesprochen hast, ganz euphemistisch als Pro-Life-Aktivisten. Donald Trump zum Beispiel selbst, der gibt sich ja auch ganz gern diesen Namen bzw. diese Bezeichnung. Nun wird ja und wurde eigentlich auch viel über Trumps rechte Politik schon diskutiert sein, ist jetzt zum Beispiel die Einreiseverbote von Musliminnen und Muslimen oder die Mauer zu Mexiko. Auch seine sexistischen Einstellungen gegenüber Frauen wurden oft thematisiert. In den Hintergrund meiner Meinung nach ist trotzdem die Einstellung bzw. seine Einstellung von ihm und seinem Beraterstab, könnte man sagen, zum Thema Abtreibung getreten. Welche Rolle hat denn das Thema in dem amerikanischen Wahlkampf von Trump gespielt?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also Trump ist ja dafür bekannt, dass er eine Meinung zu allem hat, aber die ändert sich sehr schnell und manchmal kommt man da nicht hinterher nachzuvollziehen, was genau die Position des Tages ist. Und so ist es beim Thema Abtreibung tatsächlich auch. Also er hat innerhalb von wenigen Tagen sehr, sehr widersprüchliche Sachen dazu gesagt. Und er ist im Verlauf des Wahlkampfs und jetzt auch in den zu Beginn seiner Präsidentschaft immer konservativer geworden. Also bevor er in die große Politik eingestiegen ist, hat er immer behauptet, er sei pro-choice, also er vertrete das Recht von Menschen, da eigene Entscheidungen zu treffen. Und unter dem Druck von dieser großen evangelikalen Lobby, die du jetzt gerade angesprochen hast, wurde er immer konservativer. Also zur Frage, sollten wir jetzt Planned Parenthood, also das ist so eine große Sexual- und Familienberatungsorganisation, vielleicht vergleichbar mit Pro Familia, da hat Trump sehr widersprüchliche Dinge gesagt zu der Frage, sollte Planned Parenthood ja weiterhin Geld bekommen oder nicht, weil sie beraten ja Menschen zum Thema Abtreibung. Und letztlich hat sich dann gezeigt, er wurde immer konservativer. Eine der ersten Sachen, die er dann gemacht hat, sobald er Präsident war, war die sogenannte Global Gag Rule wieder in Kraft zu setzen. Die Global Gag Rule, das ist so eine Regelung, die in den USA seit einigen Jahrzehnten immer wieder von den republikanischen Präsidenten eingesetzt wird und von den demokratischen Präsidenten ausgesetzt wird. Also Obama hatte sie ausgesetzt, Trump hat sie jetzt wieder eingesetzt. Die verbietet allen Organisationen, die US-Gelder empfangen, irgendwas in Richtung Abtreibung zu machen. Also eine NGO, die zum Beispiel Gesundheitsversorgung in Kenia fördert, die muss sich jetzt verpflichten, dass sie nichts macht, was mit Abtreibung zu tun hat, um weiterhin Gelder aus den USA zu bekommen. Und das hat natürlich für die Gesundheitsversorgung und für den Arbeitsalltag von vielen Organisationen im globalen Süden ganz fatale Folgen und auch ganz absurde Folgen. Ne? Das heißt, dass die Arbeit, die darauf abzielt, Leuten einen Zugang zu sicheren Abbrüchen zu gewährleisten, nicht mehr machen können, aber dass sie auch aufpassen müssen, bloß nicht zu offen zu beraten, also ganz viel Abstand zu halten von dem Thema. Und das ist natürlich was, was im Alltag total einschränkt. Ja, und wie gesagt, also Trump hat kurz nach seiner Wahl schon diese Regel wieder in Kraft gesetzt und das zeigt, er hat erkannt, dass das Thema seiner Wählerschaft wichtig ist und dementsprechend macht er da gerade auch einen auf Hardliner.
In Polen hat es ja dann schon ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis geschafft, die Verschärfungen in Bezug auf die Abtreibungsgesetze erstmal zu stoppen. Welche Gegenstimmen gab es denn dazu dann in den USA? Gab es da auch sowas wie zivilgesellschaftliche Gegenbewegungen zu Trumps, also speziell jetzt zu Trumps Einschränkungen in Bezug auf Selbstbestimmung der Frau?
Es gibt natürlich in den USA allen möglichen Widerstand gegen Trump und berühmt geworden sind ja auch gerade die Demos von vielen Frauen, von vielen feministischen Gruppen. Jetzt speziell in Bezug auf diese Global Gag Rule ist mir nichts bekannt.
Auch interessant, ja. Abtreibung steht ja auch für die Selbstbestimmung der Frau, für die Selbstbestimmung über ihren Körper. Warum glaubst du, dass das für viele nicht so in den Fokus steht?
Ich glaube, weil es unbequem ist. Also es ist unbequem, sich der Konsequenz zu stellen, die dabei rauskommt, wenn wir wirklich sagen, jeder Mensch hat das Recht, über den eigenen Körper, über die eigene Sexualität frei zu entscheiden. Ja? Das heißt natürlich, dass ich als schwangerer Mensch auch die Entscheidung treffen darf, ein Embryo zu töten oder einen Fötus zu töten, der vielleicht schon etwas älter ist. Also es ist was Menschen emotional berührt und das ist was viele Leute ungern machen würden. Aber es geht ja auch nicht darum, dass irgendjemand wahnsinnig großen Spaß an Abtreibungen hat, meiner Meinung nach, ne? Sondern es geht darum, klar zu sagen, alle haben das Recht, über den eigenen Körper zu bestimmen, egal ob sie schwanger sind oder nicht, egal mit wem sie ins Bett gehen wollen und auf welche Art und Weise, egal in welcher Familienform ich leben möchte. Und das ist natürlich auch was, wo es einen großen gesellschaftlichen Gegenwind gibt. Also ich glaube, an dieser Abtreibungsfrage, da lässt sich auch ganz viel symbolisch zusammenfassen. Also es ist die Frage, welche Rechte haben Frauen? Es ist die Frage, wer ist verantwortlich, zum Beispiel für Kindererziehung? Wenn ich sage, alle schwangeren Menschen müssen Kinder bekommen und Kinder erziehen, dann schafft es natürlich eine Gesellschaft, in der Menschen, die schwanger werden können, also die meisten Frauen, ganz stark festgelegt sind auf diese Rolle und in jeder Situation ihres Lebens damit rechnen können, dass sie jetzt plötzlich schwanger werden und das alles ändern, weil sie Hausfrau sein müssen. So ein bisschen übertrieben. Und das ist natürlich was, was sehr gut passt zu so einem ganz konservativen, völkischen, christlich-fundamentalistischen Menschenbild und was zu meinem oder zu unserem Menschenbild überhaupt nicht passt. Und deswegen steht, glaube ich, diese Frage von Abtreibung so sehr symbolisch für ganz viel mehr.
Wenn wir jetzt bei dem internationalen Kontext genau zu dieser Frage mal bleiben, dann haben wir jetzt ja beide schon im Gespräch festgestellt, dass Gegnerinnen und Gegner von Abtreibungen sehr stark befördert werden durch diese konservative und rechte Politik, die ja gerade einen relativ großen Aufwind erfährt, ob das jetzt in Europa ist oder zum Beispiel in den USA, wo wir gerade waren. Das macht ein bisschen depressiv und ein bisschen pessimistisch. Welche Positivbeispiele würden dir da jetzt auch einfallen zu dem Thema? Welche positiven Entwicklungen gibt es denn zum Thema Abtreibung bzw. Selbstbestimmung der Frau?
Ein Erfolg ist natürlich, dass mit dem konservativen Backlash auch der Protest dagegen wächst. Also die Tatsache, dass in Polen hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen sind zu diesem Thema, zeigt ja, dass es Leute gibt, die da klar Stellung beziehen und dass es auch viele sind. Was Ähnliches haben wir vor ein paar Jahren auch in Spanien erlebt. Also auch da wollte die Regierung das Abtreibungsrecht, was sowieso schon ziemlich streng ist, verschärfen. Und auch das wurde, ähnlich wie in Polen, durch einen sehr, sehr großen gesellschaftlichen Protest verhindert, wo sich eben wirklich ganz unterschiedliche Gruppen zusammengefunden haben, also feministische Gruppen, anarchistische Gruppen, antifaschistische Gruppen. Das ist ein Erfolg, würde ich sagen. Und so ein bisschen was Ähnliches haben wir auch in Irland erlebt in den letzten Jahren. Also auch Irland ist eines der Länder mit der restriktiven Abtreibungsgesetzgebung, also mit einer Gesetzgebung, an der wirklich auch viele Leute gestorben sind. Ganz bekannt geworden ist das Beispiel von einer Frau, die eine Fehlgeburt hatte. Also es wäre eigentlich nötig gewesen, diese Fehlgeburt durch eine Abtreibung zu beschleunigen. Das haben aber die ÄrztInnen verweigert, weil sie gesagt haben, das dürfen wir nicht. Das hier ist ein katholisches Land und es gibt hier noch einen Herzschlag. Deswegen helfen wir ihnen da nicht. Letztlich hat diese Fehlgeburt 3 Tage gedauert und die schwangere Person ist an einer Vergiftung gestorben letztlich. Also das ist ein sehr, sehr tragisches Beispiel, was auch eben zeigt, die Leute, die sich Pro-Life nennen, die schützen nicht Leben, sondern sie gefährden Leben. Sie sorgen dafür, dass Menschen sterben. Pro Jahr sind es geschätzt 47.000 Menschen weltweit. Aber dieser Fall und der große Protest im Nachhinein hat dann in Irland dafür gesorgt, dass die Gesetzgebung so ein bisschen gelockert wurde. Also immerhin, jetzt ist Irland so weit, wie Polen schon länger ist. Wenn eine Schwangerschaft die Gesundheit der schwangeren Person ernsthaft gefährdet, dann darf sie die Schwangerschaft abbrechen. Es ist nur ein sehr kleiner Schritt, aber es wird hoffentlich zumindest dazu führen, dass so ein Skandal nicht nochmal passieren kann in Irland.
Eines der Positivbeispiele, die mir jetzt auch einfallen, das seid zum Beispiel ihr, nämlich vom Bündnis gegen den Schweigemarsch in Annaberg. Was habt ihr denn für diesen Tag geplant als Gegenproteste in diesem Jahr?
Also wir haben eine Demonstration natürlich. Das heißt, wir reisen alle an mit Bussen aus unterschiedlichen Städten, unter anderem aus Leipzig, aus Dresden, aus Chemnitz, aus Berlin und treffen uns dann alle zu einer großen, lauten, vielleicht fröhlichen, aber gleichzeitig auch ernsten Demo. Wir versuchen, möglichst viel Krach zu machen und möglichst deutlich zu machen, dass wir nicht einverstanden sind mit diesem fundamentalistischen Scheiß. Versuchen natürlich in Hör- und Sichtweise der Fundis zu gelangen. Also das ist das, was wir vorhaben. Wir freuen uns aber darüber hinaus natürlich, wenn Menschen sich durch eigene kreative Aktionen beteiligen. Im Vorfeld oder auch am Tag selbst, am 12. Juni in Annaberg.